Ja, ich freue mich, hier in Uster zu sein und ich denke, einige kennen mich, einige eher nicht und darum kurz, wer ich bin. Also mein Name ist Roger Godonau, ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau Ruth, also die ist in Wetzikon im Moment, auch am Dienen. Wir haben 4 Kinder zusammen im Alter von 17,5 bis 12,5 Jahren. Von Beruf bin ich Baumeister und bin selbstständig. Und seit 5 Jahren bin ich in der Freien Christengemeinde angestellt als Bereichsleiter für Familien-, Jugend- und Kinderarbeit. Das ist so ein wenig mein Bereich. Die Anstellung bei mir ist 20% und ja, speziell heute Morgen habe ich noch gemerkt, also die einen kennen eher meine Schwägerin, die Helga Schaag, das ist meine Schwägerin, also habe auch hier Verwandte. Schön. Gut. Und mein Herz schlägt stark für Familien, für Kinder und ja, das werdet ihr jetzt noch ein bisschen merken. Ich möchte nun mit euch einen Text teilen, einen Text, der mich immer wieder zum Nachdenken bringt. Eben ein Text, der mit Kindern zu tun hat. Kinder ist etwas, das mich ja immer wieder beschäftigt, sei es meine eigenen Kinder und ich kann sagen, wir haben wirklich 4 tolle Kinder, also ich bin stolz auf meine Kinder und es ist nicht wegen mir, sondern ja, es ist Gnade, muss ich immer wieder sagen, wenn ich zurückschaue, ist ein mehr Gnade drin als Verdienst, ja. Dann natürlich auch durch Kinderarbeit und ja, auch sonst wo Kinder, das beschäftigt mich. Aber der Text, den ich heute mit euch teile, beschäftigt mich nicht wegen den Kindern, sondern wegen mir. Und ich hoffe, euch geht's nachher auch so. Das steht in Matthäus Kapitel 18, Vers 1 bis 5. In dieser Zeit fragten die Jünger Jesu, wer ist wohl der Größte im Reich Gottes? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sprach, das will ich euch sagen, wenn ihr euch nicht ändert und so werden wie Kinder, kommt ihr nie in das Reich Gottes. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes Reich. Und wer solch ein Kind zu mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. So viel mal zum Text. Also, die ersten Jünger, die waren so mehr als 2 Jahre mit Jesus unterwegs. Auch unser Briefschreiber, der Matthäus, lebte schon mehr als 1 Jahr mit Jesus zusammen. Er gehörte auch zum engsten Kreis. Und so hat er alles sehr nahe und als Augenzeuge miterlebt. Also alles live war er dabei. Ja, und so konnte er in besonderer Weise von Jesu und auch seinen Taten und Worten eigentlich berichten. Die Jünger waren so, wie man so schön sagt, in der ersten Reihe dabei. Ich sehe, bei euch sind die ersten Reihen nicht so gut besetzt. Guter Tipp von mir, je näher, desto besser sind die am Geschehen. Also kein Vorwurf habe ich. Ich erlebe es meistens auch so, ich sitze prinzipiell immer in die zweite Reihe. Die erste Reihe ist gefährlich, da kann man ja noch aufgerufen werden, aber die zweite, da ist man schön geschützt. Aber eben, die Jünger, die waren in der ersten Reihe live dabei. Sie konnten die ganze Zeit Jesu Nähe genießen, durften Heilungen live miterleben, erlebten auch die Versorgung tagtäglich neu. Und für mich immer auch eben die Speisung der 5000, die waren da voll dabei, die erlebten das. Also jeden Tag Gottesdienst, jeden Tag Unterweisung, was will man da noch mehr, könnte man denken. Und dann lesen wir in Matthäus Vers 1, eben 18,1, in dieser Zeit fragten die Jünger Jesus, wer ist wohl der Größte im Reich Gottes? Also, jetzt leben die Jünger in einer heiligen Welt, haben all das, was sie tagtäglich erleben, und dann solch eine weltliche Frage. Wer ist der Größte? Ja, was ist denn da passiert? Also, was ist denn da über die Jünger gekommen? Fromm gesagt, also, was für ein Geist hat sie da getrieben oder was für ein Pferd hat sie da geritten? Geht's noch? Jetzt hat sie ihn ausgehängt, oder? denkt man vielleicht. Ja, nach der Zeit, der ganzen Zeit mit Jesus unterwegs und dann sowas. Ich finde das recht spannend. Und der Matthäus, der ist voll ehrlich. Unterschlägt uns auch dieses nicht. Und obwohl die Jünger so lange unterwegs waren, kam diese Frage. Aber wie sieht denn das mit uns aus? Kennen wir diese Frage nicht auch in unserem persönlichen Leben? Sind wir nicht auch immer am Vergleichen? Wollen wir nicht auch besser sein als der andere? Ich weiß nicht, wie ihr es habt. Mir geht es auf jeden Fall auch so. Und ich denke, dieses Denken fängt schon sehr früh in unserem Leben an. Ich bin halt größer als du. Ja, die Kinder sind jetzt draußen, aber das ist eine Frage, die sicherlich spätestens im Kindergarten kommt. Und der Kleine, der halt nicht der Größte ist, der kommt dann, aber mein Papi ist stärker. Also, wenn ich es nicht selber bin, kenne ich wenigstens einen in meinem Umfeld, der ist halt besser. Ja. Oder dann in der Schule, die ersten Prüfungen, wie viele Fehler hast du denn gemacht? Ich habe 0 Fehler gehabt. Ja. Oder beim ersten Zeugnis. Ja. Ich denke, das Vergleichen kommt sehr, sehr schnell. Und je nachdem fühlt man sich besser, größer, stärker. Und jetzt, ja, jetzt habe ich von den Kindern gesprochen. Ich denke, wenn ihr jetzt der Ansicht sind, das betreffe nur Kinder, sorry, ich glaube nicht. Irgendwann geht es um die Ausbildung. Den besseren Job, mehr zu verdienen, mehr zu besitzen. Und ich denke, auch hier kann man noch einiges anhängen. Aber um was geht es denn eigentlich? Es geht um Reihenfolge. Es geht um meine Stellung, meinen Rang. Und von daher geht es um mein persönliches Ego oder um mein Egoismus. Wo stehe ich? Bin ich zu oberst auf dem Treppchen? Der Höchste, der Beste oder eben nur in der Mitte oder vielleicht sogar hinten? Vielleicht definieren wir ja unseren Wert damit, unsere Identität. Weil je besser, dass wir sind, je höher wir stehen, desto größer ist doch unser Ansehen. Und wir wollen doch lieber alle ein wenig bewundert werden. Also ich muss sagen, ich zähle mich jetzt zum Mittelalter. Bei den Jungen bin ich meistens uralt und bei den älteren Geschwistern, die zählen mich als jungen Sprössling, also ich zähle mich in der Mitte. Aber ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der nicht auch gern ein bisschen bewundert wird. Also ich bin ehrlich, ist mein Größtes, wenn ich ein bisschen der Hero meiner Familie bin. Also wenn meine Kinder kommen und sagen, Papi, das ist super gewesen. Also ich erlebe auch das andere, meine Kinder sind sehr kritisch mit mir. Ja, auch über das geht man oder mit dem lebt man, aber ich finde es schön und wir alle wollen doch ein bisschen was Besonderes sein. Jeder möchte vielleicht ein bisschen angehimmelt werden, angestrahlt, vielleicht sogar mal ein Star sein. Oder vielleicht mal so einen tollen Job zu haben wie der Nachbar. Wow, der super Job, oder? Der ist in der Chefetage und dann der Karren, der fährt und das Gehalt und überhaupt. Ja, und ich glaube, hier kommt dann schon die andere Seite vom Vergleichen hin. Neid. Sobald das Vergleichen zum Neid wird, wird es gefährlich. Neid, wenn wir nicht zu oberst sind, wenn ein anderer mehr hat oder etwas hat, welches ich nicht habe. Und da im Vorbereiten ist mir da so die Geschichte von David und Bathseba wirklich nahe gekommen. Adonija hat das Musical in diesem Frühling aufgespielt. Und der David auch, der hatte ja alles. Und genau der sah aus dem Fenster die schöne Frau, ja, die Bathseba. Die war wohl mit dem Uriah verheiratet und doch fand er da irgendwie eine Lösung, auch wenn es in der Schlechte war. Das war Neid und wir lesen dann auch, eben der Uriah musste sterben und auch das Baby von David und Bathseba musste dafür sterben. Im 5. Mose Kapitel 5, 21 steht, du sollst nicht die Frau eines anderen Mannes begehren. Begehre auch nicht von dem, was deinem Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch sein Feld, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder, Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Ich denke, Neid ist ein vergifteter Stachel und wie schnell haben wir doch so einen kleinen Stachel in uns. Ja, Jesus wusste sicherlich um all diese Gefahren und auch um die Gedanken seiner Jünger. Und jetzt lesen wir weiter im Vers 2. Jesus rief ein kleines Kind und stellte es in ihre Mitte. Was macht hier Jesus schon wieder? Der hätte ja vielleicht den Besten nehmen können, der Jünger, also ein Vorzeigejünger oder sonst eine wichtige Person, irgendein hochrangiger Soldat oder ein Würdenträger oder am besten sich ja selber. Nein, er nahm so ein kleines Kind. Ich stelle mir das immer wieder vor, so eine Menge, alles so gescheite Leute, eben seine Jünger, seine Freunde, und er nimmt so ein kleines Kind und stellt es in ihre Mitte. Ich bin überzeugt, dass er ganz klar, einfach bewusst dieses kleine, hilflose Geschöpf nahm, um uns aufzuzeigen, wie wir falsch liegen oder auch den Jüngern, wie falsch sie schon lagen. Und Jesus sprach, das will ich euch sagen, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in das Reich Gottes. Ja, wie sind denn Kinder? Warum sollen wir werden wie Kinder? Ich glaube, wie Kinder sind, je nachdem, nach unseren Erlebnissen mit den Kindern, kommen da verschiedene Antworten. Ja. Kinder sind aufmüpfig, ungezogen, frech, ohne Anstand. Sie sind schmutzig, können sich nicht waschen, klecken vielfach am Tisch, ja. Ich denke, wir wüssten auch noch ein paar andere Eigenschaften, die Kinder haben. Und ja, so Eltern von Kleinkindern, da hat es auch die eine oder andere Eigenschaft, die ein bisschen stört mit der Zeit. Also wenn zum dritten Mal der gleiche Becher über den Tisch fliegt, ja, dann ärgert man sich. Aber ich denke, Jesus meinte nicht diese Eigenschaften. Kinder haben nämlich ganz verschiedene Eigenschaften, wo sie uns Erwachsenen Vorbilder sind. Und die möchte ich mit euch jetzt ein bisschen teilen. So, die erste Eigenschaft, die mir so gekommen ist, ist, sie haben ein Urvertrauen oder Vertrauen. Bis Kinder ihre ersten negativen Erfahrungen gemacht haben, vertrauen sie uns Erwachsenen. Ein Baby, das vertraut seiner Mutter, dass es gesunde Milch bekommt, dass die Milch nicht zu heiß ist. Kinder vertrauen Eltern, dass sie nur das Beste für sie wollen. Sie vertrauen auch uns Erwachsenen, dass sie nicht angelogen werden. Das ist ein Vertrauen. Grundsätzlich haben Kinder ein Urvertrauen, ein Vertrauen, das angeboren ist. Etwas, das Gott in jeden Menschen gelegt hat, bis es von Erwachsenen oder auch anderen Kindern zerstört wird. Mir ging das auch so, ich möchte hier ein Beispiel bringen. Ich war so vierte Klasse, ich ging immer wieder mal auf den Bauernhof. Und ja, zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann, Berufswahl Bauer war noch sehr, sehr hoch. Und ja, es machte mir Spaß und ich mag mich gut erinnern, es war so Herbstzeit, bisschen feucht und alles. Und der, wie es so war, das waren auch so Segeltuch-Turnschuhe in Mode, wie heute wieder. Und ja, der Bauer war da mit seinen Gummistiefeln, lang reichte da den Zaun, der Elektrozaun, und sagte, hey, das macht nichts, kannst du anlangen. Und ich mit meinen durchnässten Segeltuch-Turnschuhen tat ihm gleich. Ja, ich denke, da war ein bisschen Vertrauen wirklich zerstört worden. Ich mag mich gut erinnern, dass ich nie mehr eigentlich dorthin ging. Also ich weiß einfach, ich war noch diese Woche, ging am nächsten Tag noch und nachher hatte ich keine Lust mehr. Da ist was zerstört worden. Ich glaube, es ist schlimm, wenn Vertrauen zerstört wird und es gibt Folgen davon. Also wenn wir junge Menschen, Kinder, ja, enttäuschen, wenn wir Vertrauen missbrauchen, dann gibt es Folgen. Rebellion zum Beispiel ist auch eine Folge oder kann eine Folge davon sein. Die zweite Eigenschaft, die Kinder haben, und da muss ich immer wieder sagen, das ist der Glauben. Also werdet wie Kinder im Glauben und das ist für mich so ein richtig Motivationsteil von Kindern. Und da waren auch meine eigenen Kinder, wir immer wieder Vorbilder. Unsere Jüngste, die war so klein, die war wirklich, also als sie sehr klein war, sprechen konnte, die sagte vielfach, meine Liebste ist Jesus, das Mami und der Papi. Das hörte ich x-mal von ihr, einfach ihre drei Liebsten. Oder auch das Ausharren, dranbleiben im Gebet der Kinder. Da war unser Sohn so ein guter Typ. Den Kindergarten hat er mal, oder ja, war Kindergartenzeit, eine Warze am Fuß. Und er wusste, Gebet nutzt. Da muss man einfach beten und dann geht die weg. Und wie es so ist manchmal natürlich, man betet und schön wäre es so nach meinem Sinn, zack, weg und erledigt. War leider nicht so, wir mussten ein bisschen dranbleiben. Und es reichte ihm nicht, dass man nur am Abend dann vor ihm ins Bett gehen betete. Er kam zum Teil untertags einfach, Mami, bete, zack. War wirklich penetrant, wie er immer wieder uns herausforderte zu beten. Und ich mag mich gut erinnern, der Schrei, der bei uns durchs Haus ging, wo seine Warze abgefallen ist. Also wirklich, das Badzimmer ist zu unterst, wir hörten es zu oberst auch noch. Ein Riesenschrei und diese Freude. Aber eben, er hat uns auch da ein bisschen herausgefordert, sprich, war schon Vorbild, hey, dranbleiben. Nicht aufhören, wenn es gerade nicht passiert. Es geht weiter. Ja, auch so ein Thema mit dem Beten, das finde ich auch so speziell mit den Kindern. Und da hatte ich wirklich eine Lektion auch mit meinem Sohn erlebt. Wir hatten vor Jahren mal, war auch so diese Zeit, Kindergartenzeit, hatten wir einen Familiengottesdienst zum Thema Heilung. Und es war wirklich toll. Am Schluss haben wir Erwachsene nach vorne genommen, gesagt, jeder, der was hat, kann nach vorne kommen. Ein erwachsenes Kind hat gebetet. Und da kam ein Mann, hat irgendein Gebrechen, ich weiß es nicht mehr. Ich musste es zuerst meinem kleinen Sohn erklären, was der überhaupt hatte, ob er es verstanden hat. Weiß ich nicht, ich denke eher nicht, aber dann habe ich schön gebetet, so blumig, wie wir so Erwachsene machen. Und dann kam mein Sohn, der Maurer, und gesagt, okay, danke lieber Gott, dass du den Mann jetzt heilst. Peng. Ich stand da und dachte, und jetzt? Maurer, möchtest du nicht noch ein bisschen beten und so? Und dann schaut mich der kleine Junge an und sagt, Papi, ich habe gebetet. Und mir ging so wirklich wie Schuppen fiel's ab und ich merkte, ja, es geht doch nicht drum, wie wir beten. Es geht doch nicht, wie viele Worte wir verlieren. Es geht wirklich nur um unser Herz, unsere Beziehung zu Gott. Und wenn wir da Kinder erleben, was auch eben, ihr merkt, ich komme da ins Sprudeln, das gefällt mir, weil eben so die kleinen Kinder, das ist eh immer etwas Schönes. Oder auch im Bezeugen von Jesus. Also, nehmt mal so die kleinen Kinder, wie die zu ihrem Glauben stehen. Also so die Kindergärtner, da, für die ist das klar. Ich glaube an Jesus, Punkt, das ist richtig. Und wie sie das auch mit ihren Gespernli machen. Die erzählen frisch, fröhlich von dem, sind enttäuscht, wenn die Kindergärtnerin das nicht glaubt und finden, warum glaubt ihr das nicht? Für die bete ich. Und dann beten sie, beten für ihre Gespänli, wo Gott noch nicht erlebt haben. Das sind Kinder. Ich muss sagen, da bin ich nicht mehr so. Leider. Gott sei es geklagt. ich habe das Herz nicht so mehr für all meine Arbeitskollegen, die verloren sind. Kindern ist das ein Anliegen. Die wollen das alle auch glauben, wie das bei das ist richtig. Das sind sie, uns Vorbilder oder speziell mir. Denn eine Eigenschaft, die nächste, Kleinkinder sind nicht kopflastig, sie leben mit dem Herzen. Die wissen noch gar nicht so viel. Kinder arbeiten aus dem Gefühl und nicht vom Kopf her. Die handeln vom Gefühl, intuitiv. Wissen ist gut, aber das kann uns auch hindern, weil wir anfangen, alles zu hinterfragen, weil alles bewiesen werden muss. Und auch wenn es bewiesen ist, sind wir uns noch gar nicht sicher. Es könnte ja sein, dass ja doch noch anders ist. Glauben bedeutet nicht Wissen, sondern Vertrauen auf das, was man noch nicht oder was man nicht oder noch nicht sieht. Bei Kindern ist das keine Diskussion. Bei Kindern ist auch keine Diskussion, wenn was noch nicht gerade geht. Also eben mit Kindern beten um Heilung, das ist keine Diskussion. Ob Gott jetzt heute, in einer Woche, in einem Jahr heilt, spielt doch keine Rolle. Er hat gesagt, er heilt, peng, fertig. Und dann können sie es loslassen. Und mir geht es so, heute habe ich gebetet und wenn ich morgen anrufe und es ist noch nichts geschehen, was war falsch, wo liegt es? Und ja, das ist bei Kindern nicht. Kinder sind eben nicht kopflastig. Kinder ordnen sich auch unter, etwas, das vielen Erwachsenen schwerfällt. Ich lasse mir doch nicht reinreden. Mir hat doch niemand etwas zu sagen. Ich bin mein eigener Herr oder noch extremer langsam, das ist mein eigener Bauch, über den entscheide ich auch. Also wir Männer sicherlich, bei den Frauen eben, ich spiele mehr auf das an. Kinder machen das normalerweise einfach so. Sie ordnen sich unter. Sicherlich kann man sagen, sie müssen ja auch. Und doch gehorchen sie uns, wenigstens meistens. Wenn sie nicht gerade Grenzen austesten und Klammerbemerkung, auch das ist normal. Da lebe ich immer wieder, Kinder testen Grenzen aus. Wir Erwachsenen auch. Wir machen es ein bisschen intellektueller, aber auch wir testen immer und überall Grenzen aus. Ja, warum gehorchen dann Kinder? Weil sie vertrauen, weil sie uns vertrauen. Wenn ich vertraue, kann ich gehorchen. Wenn ich einen Leiter, Vertrauen habe in Leiter, dann ist für mich klar, ich mache, was er sagt, auch wenn ich es noch nicht verstehe. Und das war auch bei mir so ein Prozess, mal lernen, einfach zuzuhören und sagen, okay, der ist Leiter, der hat Verantwortung, ich gehorche und dann schauen wir mal. Das heißt nicht einfach eben blind durchs Leben gehen, aber sich auch unterordnen können. Ich denke, das war ist so bei den Militärsoldaten so ein Thema auch. Ich denke, so die guten Führer, die guten Vorgesetzten, Offiziere, was auch immer, da wussten die Soldaten, wenn der sagt, da gehen wir jetzt hin, der macht es zu unserem Besten. Und das wissen Kinder. Kinder wissen, wenn wir ihnen was sagen, hey, der Papi meint es gut mit mir. Es geht gut. Wenigstens, wenn sie noch kleiner sind. Ja, aber ich muss sagen, eben, ich habe Teenager und ich erlebe das genau gleich. Sie können sich unterordnen. Dann kommt vielleicht mal die Frage auch, Papi, das siehst du falsch. Und das ist auch so. Ich sehe auch mal was falsch. Eine Eigenschaft, die ich glaube, Kinder wirklich haben, die nehmen nicht alles so tierisch ernst. Also ich habe noch von keinem Kind gehört, das ein Burnout hat. Die lassen sich nicht von Sorgen auffressen, haben bei normaler Entwicklung auch keine Existenzängste, im Speziellen dort, wo sie behütet aufwachsen können. Kinder sorgen sich im Normalfall nicht um das Morgen. Im Psalm 37,5 versteht, vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. Kinder freuen sich auch am Heute an kleinen Dingen. Also das Strahlen der Kinder, ja, das erlebe ich immer wieder. Wir haben so eine Mittelgruppe neu, wir nennen das Kimi, das sind die Kindergärtner Erstklässler. Und wenn man mit so einer Gruppe was macht, eben etwas Einfaches basteln, das Strahlen, die freuen sich. Und manchmal denkst du, ja, das ist jetzt so ein bisschen einfach. Aber die haben einfach Freude. Und so ein Strahlen, so ein kleines Kind, das da hochschaut und einfach Strahlen auf den Augen, ja, ist was Schönes. Kinder sind auch genügsam. Speziell, wenn sie noch kleiner sind, sind sie sehr genügsam. Wenn sie stürmen, zwängeln, ja, ein Gummibärli und schon ist alles erledigt. Also ich mag mich gut erinnern, wo wir kleine Kinder hatten, waren wir eine Woche im Tessin in den Ferien und nachher ging es weiter nach Österreich zu Verwandten. Und das war ziemlich eine lange Autofahrt. Und ich sage immer, am dümmsten tat die älteste Frau bei uns, dass meine Frau, die hat nicht so Freude am Autofahren, die Kinder zwischendurch mal eine Pause, mal ein Eis und sie waren zufrieden. Und ich denke, Kinder sind genügsam. Da geht es auch nicht noch schon um Marken und all das, um Luxus, sondern viel wichtiger sind da noch Beziehungen. Wert und Identität läuft bei Kindern noch nicht über Marken, eben über das ganze Ansehen. Entschuldigung. Und eine Eigenschaft, die ich auch immer wieder erlebe bei Kindern, Kinder sind ehrlich. Im 5. Mose Kapitel 5,20 steht, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen oder einfach, du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lügen. Also ehrlich sein, das ist etwas, das Kinder ganz, ganz stark haben. Ich habe jahrelang Fußball Junioren trainiert und das war für mich immer das Speziellste, die kleinsten Junioren, wenn die Fußball spielen und wenn da ein Schiedsrichter einen Fehlentscheid macht. Das sind zwei Farben, also Mannschaften, zwei Mannschaften, die nicht mehr rauskommen. Die gucken einander an, weil der Schiri den Ball auf die falsche Seite gibt. Die sind zu ehrlich, sage ich jetzt mal noch, eben ehrlich, etwas, das auch verloren geht. Alle diese Eigenschaften, die ich jetzt aufgezählt habe, wurden von Gott uns gegeben. Aber leider wurde vieles schon geklaut oder zerstört. Leider. Wir lesen weiter in Matthäus 18, Vers 4. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes Reich. Ich denke, der erste Teil des Verses ist klar. Das können wir uns bildlich vorstellen, wer klein ist. Aber was heißt denn eigentlich demütig? Ich war im Lexikon und dort steht, der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn Unerreichbares, Höheres gibt. Also aus freien Stücken erkennt man das. Demut bedeutet das Anerkennen der Allmacht Gottes. Demut beschreibt die innere Einstellung von uns Menschen zu Gott. Demut ist also etwas innerlich, etwas Persönliches und sollte eine Grundhaltung unseres Lebens sein. Bei Demut geht es eben nicht um mich. Es geht auch nicht darum, sich selber klein machen, um sich zu erniedrigen. Auch nicht um das Leugnen von unserem eigenen Wert. Ich denke, das ist wichtig, wir sind wertvoll. Jesus ging für dich und für mich ans Kreuz, also wir sind enorm wertvoll. Aber es geht um eine realistische Selbsteinschätzung von uns Menschen in der Welt. Unsere Wenigkeit im Vergleich zu Gottes Größe und Allmacht. Wenn ich nur schon daran denke, was Gott alles geschaffen hat, ja, da kommt bei mir Demut und nicht Hochmut. Ich glaube, es geht um unsere Würde und unseren Wert auch als Geschöpf und Kind Gottes anzunehmen. Und für uns Christen bedeutet Demut gegenüber Gott, ihn anzubeten, ihn zu achten, zu ehren und zu loben, weil man erkennt hat, dass was man ist und hat, von Gott her, und dass das alles eigentlich nur reine Gnade ist. Psalm 100, Vers 103, Kapitel 103, Vers 2 steht: Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Und ich denke, um das geht es. Das ist Demut. Eben, ich habe vorher schon erwähnt, das Gegenteil von Demut ist Hochmut. Und jetzt geht es im Vers 5 noch: Und wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Zu Jesu Zeiten waren Kinder weniger wert. Kinder waren Menschen zweiter Klasse. Aus meiner Sicht entspricht das leider ein wenig unserem Zeitgeist. Kinder sind nur noch Last, vielfach. Sie sind im Weg. Kosten und Mühe bringen sie nach sich. Also ich höre immer wieder, wenn ich Leuten sage, wir haben vier Kinder, den Spruch, kannst du dir das leisten? Schaue ich meistens an und sage, nein, leisten kann ich mir das nicht, aber ich will. Kinder kosten halt was. Also, und ich denke, hier kommt es auf unsere Haltung an, auf unsere persönliche Motivation. Warum Kinder? Warum wollen wir das uns überhaupt antun? Ich denke, in Kinder zu investieren, ist wirklich etwas Geniales, etwas sehr Wertvolles. In Kinder zu investieren, ist eine lohnende Investition, etwas, das vielfältig zurückkommt. Und ich spreche jetzt zu euch allen. Für zum in Kinder investieren braucht man nicht unbedingt eigene Kinder. Man darf auch gut in fremde Kinder investieren. Denke, bei euch in der Gemeinde oder auch in seinem persönlichen Umfeld. Es hat immer wieder Kinder. Einfach mal auch ein Freund, sein älter Freund von einem Kind, Zeit sich zu nehmen, zuzuhören. Das ist eine Investition, die sehr, sehr wertvoll ist und für mich vielfach auch Evangelisation pur. Wir leben mit Kindern. Ich glaube aber, in diesem Vers geht es nicht nur um Kinder alleine. Es geht um andere kleine, hilflose Menschen. In der Bibel steht viel über Witwen und Waisen. Ja, ich weiß nicht, wie Sie es habt. Ich kenne fast keine Witwen. Geschweige noch Waisen, aber es gibt auch andere Menschen. Randständige, Hilfsbedürftige, Alleinerziehende, Einsame, Verletzte und so weiter. Viele Leute in schwierigen Situationen. Und wenn wir jetzt den Vers so lesen, dann bekommt er eine ganz andere oder eine größere Bedeutung noch. Wer solch einen Randständigen, Hilfsbedürftigen, Alleinerziehenden, Einsamen, Verletzten mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Ich denke, hier geht es um Nächstenliebe und um unsere Barmherzigkeit. Um uns herum wimmelt es von Menschen, von solchen Menschen. Menschen nicht nur mit materiellen Nöten, Menschen mit inneren Nöten. Menschen, bei denen Jesus Christus Heilung schenken kann. Menschen, bei denen Jesus die ihre einzige Hoffnung ist. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 10 steht: Für nichts anderes arbeiten und kämpfen wir. Auf Gott allein haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Auf den lebendigen Gott. Er ist der Retter für alle Menschen, wenn sie nur an ihn glauben. Machen wir doch unsere Augen auch auf. Oder bitten wir Gott darum, dass er uns unsere Augen aufmacht. Ich möchte langsam zum Schluss kommen. Matthäus 18,3 nochmals. Und Jesus sprach: Das will ich euch sagen, wenn ihr euch nicht ändert und so werden wie die Kinder, kommt ihr nie in das Reich Gottes. Ich denke, Änderung, das ist unser Persönliches. Aber jetzt kommt das Gute. Vor Gott können wir nicht bestehen. Weder durch unsere Leistung, noch durch unsere Macht, die wir haben. Es ist allein seine Gnade und Barmherzigkeit. Da erfreue dich und sei dankbar, dass du nicht leisten musst, sondern dass die Liebe, die durch Jesus in uns wohnt, uns drängt, uns persönlich immer wieder zu verändern und auch Gutes zu tun. Ich wünsche dir und mir, dass wir wieder ein Stück kindliches, nicht kindisches, aber kindliches Denken und Handeln in unser Leben aufnehmen und dass wir wirklich unsere Augen, unsere Brille so einstellen, dass wir die Nöte in unserer Nähe sehen. Amen.